Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Herzlich willkommen bei unserem Magazin Katechismus. Heute geht es wieder um das Glaubensbekenntnis. Zu Gast ist Pfarrer Andreas Fuchs. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Letztes Mal sind wir im Katechismus der katholischen Kirche beim Glaubensbekenntnis bis Seite 64 gekommen. Christus, das einzige Wort der Heiligen Schrift, das war letztes Mal unser Thema. Pfarrer Fuchs, können Sie das noch mal kurz vielleicht zusammenfassen?
Ja, man kann sagen, dass Christus eben das einzige Wort der Heiligen Schrift ist, insofern er durch alle Schriften, sind ja insgesamt 72 Schriften oder 72 Bücher, spricht. Es geht immer darum, dass Gott mit uns Gemeinschaft haben möchte, Gott mit uns in Kontakt treten möchte durch Christus. Und insofern eben dieser Titel Christus, das einzige Wort der Schrift, da spricht sich Gott aus und nimmt Gemeinschaft, Kontakt auf mit uns.
Gut, heute gehen wir dann zum nächsten Punkt über Inspiration und Wahrheit der Heiligen Schrift. Liebe Zuhörer, Sie sind recht herzlich eingeladen, wieder Ihren Katechismus zur Hand zu nehmen. Der Katechismus der katholischen Kirche auf Seite 64 gehen wir heute weiter in die Tiefen des Glaubensbekenntnisses. Inspiration und Wahrheit der Heiligen Schrift. Gott ist der Urheber, der Autor der Heiligen Schrift. Das von Gott Geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift schriftlich enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden. Denn die Heilige Mutter Kirche hält aufgrund apostolischen Glaubens die Bücher sowohl des Alten wie des Neuen Testamentes in ihrer Ganzheit mit allen ihren Teilen für heilig und kanonisch, weil sie auf Eingebung des Heiligen Geistes geschrieben, Gott zum Urheber haben und als solche der Kirche übergeben sind.
Ja, hier geht es, wie schon im Titel auch steht, um die Inspiration. Was bedeutet das, die Inspiration? Eine deutsche Übersetzung haben wir da in der dritten Linie. Die Bücher sind unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden. Nun wollen wir ein bisschen schauen auch, was bedeutet das? Ein Buch ist inspiriert vom Heiligen Geist, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden. Das bedeutet, das, was da kursiv in der ganz am Anfang steht, Gott ist der Urheber, der Autor der Heiligen Schrift, also der eigentliche Urheber, der eigentliche Autor. Er hat dazu, wie wir dann in der nächsten Nummer auch sehen werden, Autoren gebraucht, also menschliche Verfasser. Aber man könnte sagen, so aufs Erste, diese Inspiration bedeutet, dass Gott Autoren gebraucht hat, Menschen berufen hat und ihnen den Heiligen Geist in einer ganz besonderen Art und Weise geschenkt hat, damit sie das aufschreiben, was Gott wollte. Das heißt, wenn eine Schrift inspiriert ist, und deshalb nennen wir sie dann ja auch Heilige Schrift, kommt es nicht in erster Linie auf den Verfasser, den menschlichen Verfasser, sondern eben den eigentlichen Urheber, den eigentlichen Autor darauf an. Es kommt also auf den Willen Gottes darauf an. Nicht der Wille der menschlichen Verfasser ist ausschlaggebend, sondern sie haben sich wirklich ganz dem Willen Gottes unterordnet, das getan, was Gott gesagt hat. Wie sie das gemacht haben, das sagt uns die nächste Nummer, die Nummer 106.
Gott hat die menschlichen Verfasser der Heiligen Schrift inspiriert. Zur Abfassung der heiligen Bücher aber hat Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten, all das und nur das, was er in ihnen und durch sie wirksam selbst wollte, als wahre Verfasser schriftlich zu überliefern.
Also es sind einerseits, wie hier festgestellt wird, wahre Autoren. Das heißt, sie haben, wie es hier schön heißt, ihre eigenen Fähigkeiten und Kräfte dazu gebraucht, um das aufzuschreiben, was Gott ihnen sagen wollte. Das bedeutet, man kann das sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie ein Direktor, der der Sekretärin sagt, was er möchte, dass sie einen Brief aufsetzen möchte, ein Schreiben aufsetzen möchte, aber sie in der Formulierung relativ frei lässt. Er steht ihr sicher bei, er hilft ihr, aber sie ist nicht einfach so, dass der Direktor diktiert, jedes Wort sagt, damit dem Aufzeichnungsgerät oder vor der Sekretärin steht und genau das sagt, Wort für Wort und Komma und Punkt und so weiter, was er darin haben möchte, sondern er lässt diese Sekretärin oder Gott lässt die Autoren mitwirken mit ihren eigenen Fähigkeiten und Kräften. Und das ist auch, wenn wir das ein bisschen auf uns übertragen, auch eigentlich auch in unserem Leben der Fall. Dort ruft Gott uns ja auch, damit wir ihm mit unseren Fähigkeiten dienen, eben auch, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten und Kräfte in seinen Dienst stellen. Schlussendlich ist es immer Gottes Plan, der an uns verwirklicht werden soll, aber er möchte auch unsere Mitarbeit, unsere persönliche Mitarbeit in seinem Plan. Und wenn wir auf unser Leben schauen, merken wir vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen ein hinkendes Beispiel auch, was mit diesen menschlichen Verfassen in der Heiligen Schrift ist. Es sind auch berufene Menschen, die Gott ruft mit ihren Fähigkeiten und Kräften, mit all den Talenten und Begabungen, die sie haben, ganz sich in den Dienst Gottes zu stellen. Und hier handelt es sich um einen besonderen Dienst, nämlich diese heiligen Schriften abzufassen, das aufzuzeichnen, was er möchte, um so wirklich nicht ein persönliches Wort aufzuzeichnen, sondern das Wort Gottes aufzuschreiben, das Wort Gottes, Christus selber, den Nächsten, den Generationen bis ans Ende der Welt, so das zu überbringen, was Gott in diesen heiligen Schriften aufgezeichnet haben möchte.
Sind sich die Autoren denn überhaupt dessen bewusst, was sie da aufschreiben? Ich meine, in der Bibel gibt es so viele großartige Analogien und Rückschlüsse aufs Alte Testament, zum Beispiel im Neuen Testament. Waren sich die Autoren dessen allen bewusst?
Gut, das kann ich vielleicht nicht gut sagen, ich kenne die ja nicht persönlich, aber ich denke, wahrscheinlich bis ins Tiefste hinein, denke ich, nicht. Weil es kann auch sein, dass Gott ihnen auch eine besondere Offenbarung geschenkt hat, auch das zu sehen, oder wenn wir auch ans Alte Testament denken, die über Christus geschrieben haben, eben denken wir nur zum Beispiel an die Geburt Christi, du Bethlehem, bist nicht die Kleinste unter den Gauen Judäas. Ich weiß nicht, ob das jener, der das geschrieben hat, sich wirklich bewusst war, dass er da über den Erlöser geschrieben hat. Oder auch bei Jesaja, diese Gottesknechtslieder, die den leidenden Gottesmann beschreiben, den Erlöser. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich bis ins Tiefste bewusst waren, was das alles bedeutet. Sicher, auf die eine Seite hatten sie eben diese Offenbarung Gottes oder das, dass sie das aufschrieben, was Gott wollte. Auf der anderen Seite auch mit ihren eigenen Fähigkeiten, aber es ist schwierig zu sagen, ob sie wirklich bis ins Tiefste das alles sich bewusst waren, was das alles bedeutet. Ich, meine persönliche Meinung, ich denke eher nicht sicher, eben, wenn sie mit ihren eigenen Fähigkeiten und Kräften, menschlichen Begabungen geschrieben haben, müssen sie auch gewusst haben, was sie schreiben. Aber der letzte Sinn, die tiefste Bedeutung, weiß ich nicht, ob das Ihnen auch offenbar ganz klar gewesen ist.
Gerade bei den Evangelisten sieht man ja auch den unterschiedlichen Stil, die ja eigentlich über ein und dieselbe Sache schreiben, aber in eben völlig verschiedenen Arten und Weisen. Ist das auch die Kreativität Gottes oder eher die Kreativität der Menschen?
Das ist noch schwierig zu sagen. Ich denke beides, weil auf der einen Seite ist Gott unendlich kreativ, auf der anderen Seite ist so wie wenn, wie soll ich sagen, wenn man eine Wallfahrt macht zum Beispiel und nachher ein Foto treffen, dann, das ist mir einmal so gegangen, ich hatte selber Fotos gemacht und bei diesem Fototreffen musste ich feststellen, dass da andere, je nachdem schien es mir, als ob die auf einer anderen Reise gewesen wären. Das waren sie aber nicht. Das heißt, eben jeder nimmt auch wieder mit seinen Seelen, hat eben mit seinem ganzen Wesen etwas anderes als wichtig war oder hat eben auch einen anderen Blickwinkel, einen anderen Standpunkt und sieht dann die Dinge auch ein bisschen anders, obwohl die Dinge dieselben sind. Und ja, wahrscheinlich ist sicher beides irgendwie am Werk, die Kreativität Gottes, die er auch in den Menschen hineingelegt hat, und diese persönlichen Begabungen des Menschen, der Evangelisten.
Vielleicht nutzt Gott ja gerade auch diese beschränkte Sicht des Menschen, um ja aus verschiedenen Sichtweisen das Heilsgeschehen darzustellen. Mhm. Aber gehen wir weiter in Katechismus. Auf der Seite 65, Artikel 107. Die inspirierten Bücher lehren die Wahrheit. Da also all das, was die inspirierten Verfasser oder Hagiographen aussagen, als vom Heiligen Geist ausgesagt gelten muss, ist von den Büchern der Schrift zu bekennen, dass sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unseres Heiles willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte.
Hier wird gesagt, was jetzt die Folgen sind der Inspiration oder was dann die Inspiration für uns bedeutet. Wie wir gesehen haben, die Inspiration heißt, dass Gott, der Autor, der Urheber, menschliche Verfasser genommen hat und dass diese unter dem Anhauch des Heiligen Geistes das Wort Gottes aufgezeichnet haben. Deshalb können wir dann sagen, so wie es hier heißt, dass sie die Wahrheit lehren, ohne Irrtum die Wahrheit lehren, und zwar nicht irgendeine Wahrheit, sondern die Wahrheit für unser Heil. Und auch nicht irgendwie so ein bisschen die Wahrheit lehren oder so ein bisschen verschwommen, sodass man es vielleicht doch nicht recht weiß oder keine Sicherheit hat, sondern sie lehren die Wahrheit für unser Heil, das heißt hier vor allem drei Worte, sicher, getreu und ohne Irrtum. Das bedeutet für uns, dass wir wirklich sicher sein können, es ist wirklich Wort Gottes, das heißt, es ist wirklich das, was Gott uns sagen möchte, wenn auch durch menschliche Verfasser, durch menschliche Worte, könnte man sagen, in dieser Hülle der menschlichen Worte, schenkt er uns sein göttliches Wort, und das auf sichere Art und Weise, dass wir eben nicht irgendwie zweifeln müssen, ja, wollte Gott jetzt das wirklich sagen oder nicht, sondern sie lehren sicher die Wahrheit, sie lehren sie auch getreu und ohne Irrtum, die Wahrheit, die für unser Heil notwendig ist. Das gibt uns eine Sicherheit, eine Gewissheit, dass wir, wenn wir die Heilige Schrift aufschlagen, wirklich das Wort Gottes finden, wirklich Jesus begegnen können, die Wahrheit, die zu unserem Heil notwendig ist, begegnen können.
Das ist ja auch der Hauptglaubensschritt im Grunde. Man könnte ja genauso gut sagen, die Bibel ist einfach nur clever zusammenklamüserte Kabbala, also diese ganzen Querverweise und die ganzen Prophetien, das könnte ja sich auch einfach vielleicht nur irgendein Genie ausgedacht haben, wenn man das nun mal bösartig unterstellen sollte. Also das ist auch eine der Hauptglaubenswahrheiten.
Ja, es müsste wirklich ein Genie gewesen sein, aber es könnte ja wirklich, es gibt auch solche Genies, aber das ist eigentlich das Entscheidende, ob ich wirklich glaube, dass diese Bücher inspiriert sind, und wenn sie eben inspiriert sind, unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet wurden, dann ist das nicht einfach irgendeine gute Werbeschrift oder so ein Prospekt, den ich beachten kann oder auch nicht, so eben so ein bisschen unverbindliche Preisempfehlung, sondern es ist wirklich das Wort Gottes, wirklich das, was Jesus mir sagen möchte, das, was Gott mir sagen möchte und nicht einfach irgendwie sagen möchte, sondern was entscheidend ist für mein Heil. Das ist ja auch noch ein wesentlicher Aspekt, dass nicht einfach eben irgendeine Wahrheit gesagt wird über irgendetwas, sondern die Wahrheit für unser Heil. Und das ist ja das Wesentlichste in unserem Leben, dass wir das Heil erlangen, das ewige Heil erlangen. Das heißt, eben, es ist eine enorme Hilfe oder etwas Wunderbares, dass wir die Möglichkeit haben, die Wahrheiten zu erfahren, die für unser Heil notwendig sind. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann kann Gott uns diese Wahrheiten kundtun. Auch in unserem persönlichen Leben, und deshalb wollte er es auch schriftlich aufgezeichnet haben, unter anderem, dass wir einfach Zugang haben zu diesen Quellen des Heils.
Aber es bleibt ja nicht nur bei der Schrift, das wird jetzt im nächsten Abschnitt auch sehr deutlich. Abschnitt 108, wir befinden uns im Katechismus der katholischen Kirche auf Seite 65. Sie hören die Katechismus-Sendung zum Thema das Glaubensbekenntnis. Der christliche Glaube ist jedoch nicht eine Buchreligion. Das Christentum ist die Religion des Wortes Gottes, nicht eines schriftlichen stummen Wortes, sondern des menschgewordenen lebendigen Wortes. Christus, das ewige Wort des lebendigen Gottes, muss durch den Heiligen Geist unseren Geist für das Verständnis der Schrift öffnen, damit sie nicht toter Buchstabe bleibe.
Ja genau, es geht eben viel mehr als um ein paar Buchstaben. Denn das hat Johannes Paul II. Auch immer wieder betont, es geht um eine Person, um eine lebendige Person. Es geht schlussendlich um die Person Jesu Christi, denn eben der christliche Glaube ist nicht eine Buchreligion, das heißt nicht einfach eine Religion, die sich in Büchern abspielt, wo man möglichst viel lesen muss, möglichst gescheit sein muss. Nein, es geht darum, um Christus zu begegnen, eben wie wir auch vorhin gesagt haben, um diesen Schritt des Glaubens, denn man kann die Heilige Schrift auch einfach lesen als wissenschaftliches Buch und schauen, jetzt irgendwie was für wissenschaftliche Angaben darin sind, oder man kann sie studieren, auseinandernehmen und sezieren, und am Schluss hat man dann halt eben alles auseinandergenommen, aber ein Auto, das in seine Einzelteile zerlegt ist, nützt meistens nicht mehr viel, wenn man es nicht auch wieder zusammenbringen kann. Und so ist eben auch mit der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift ist uns nicht gegeben, um in erster Linie zu studieren und alles auseinanderzunehmen, sondern um Christus zu entdecken, um uns auch mit unserem Glauben zu verbinden. Es heißt auch hier, dass sie nicht toter Buchstabe bleibe. Toter Buchstabe wird dann bleiben, wenn wir unser Hören, so wie auch Jakobus sagt, unser Hören nicht mit dem Tun des Wortes Gottes verbinden. Wenn wir auf die Heilige Schrift hören, das, was Jesus uns durch die Schrift sagt, dann sollen wir das annehmen, damit dieses Wort, eben Christus, lebendig wird, auch in unserem Leben. Wir sollen das in die Tat umsetzen, sonst bleibt es einfach eine schöne Lektüre, vielleicht eine Auferbauung auch unseres Geistes, wenn wir die Wahrheiten, die darin sind, schauen und betrachten und ein bisschen genießen, aber das genügt noch nicht zum Heil, sondern mit dem Hören soll auch das Tun verbunden werden. Wir müssen das in die Tat umsetzen, was wir in der Heiligen Schrift betrachten, Christus, den wir schauen in dieser Heiligen Schrift, damit wir ihm nachfolgen. Das möchte Jesus schlussendlich, damit wir wirklich an ihn glauben, wirklich das tun, was er uns sagt.
Dieser lebendige Glaube, der aus der Schrift kommt, ist ja dann eben auch vom Heiligen Geist inspiriert. Aber der Heilige Geist hat eben nicht nur die Schriftsteller der Heiligen Schrift inspiriert, sondern er gibt uns auch das Verständnis eben für diese Heilige Schrift. Und ich denke, das kommt jetzt in den nächsten Absätzen zum Ausdruck. Der Heilige Geist ist der Ausleger der Schrift. Auf der Seite 65 sind wir immer noch im Katechismus der katholischen Kirche, Absatz 109. In der Heiligen Schrift spricht Gott zum Menschen nach Menschenweise. Um die Schrift gut auszulegen, ist somit auf das zu achten, was die menschlichen Verfasser wirklich sagen wollten und was Gott durch ihre Worte uns offenbaren wollte.
In diesem Abschnitt, in dieser Nummer, wird zuerst eben festgestellt, dass, was wir schon viele Male gesehen haben, Gott spricht durch menschliche Worte. Wenn er menschliche Verfasser mit ihren Fähigkeiten und Kräften berufen hat, dann spricht er in einer menschlichen Art und Weise zu uns, damit wir es auch verstehen können. Nun, eben damit wir es verstehen, damit wir es richtig auslegen können, heißt es, muss man auf zwei Dinge vor allem sagen. Was wollten zwei Dinge achten. Einerseits, was wollten die menschlichen Verfasser wirklich sagen? Das wird dann in der nächsten Nummer vor allem behandelt. Und vor allem auch, was wollte Gott uns durch diese Verfasser sagen? Das wird dann in den Nummern 111 und folgende gesagt.
Da streiten sich ja auch oft die Geister und vor allem die Theologen darüber, was Gott uns damit sagen wollte. Aber schauen wir mal, was der Katechismus dazu weiter sagt. Um die Aussageabsicht der Schriftautoren zu erfassen, sind die Verhältnisse ihrer Zeit und ihrer Kultur, die zu der betreffenden Zeit üblichen literarischen Gattungen und die damals geläufigen Denk-, Sprech- und Erzählformen zu berücksichtigen. Denn die Wahrheit wird in Texten, die auf verschiedene Weise geschichtlich, prophetisch oder poetisch sind, oder in anderen Redegattungen jeweils anders dargelegt und ausgedrückt.
Ja, hier hat seine ganze Liste eigentlich, wie man die wirkliche Absicht der Autoren, also der menschlichen Verfasser, erkennen soll oder auf was man alles achten soll. Es heißt hier einerseits auf die Verhältnisse ihrer Zeit und Kultur. Das heißt, es gibt für bestimmte Dinge, die einfach der Zeit entsprechen oder die damals in der Zeit üblich waren. Und um zu verstehen, was die Verfasser sagen wollten, ist es nützlich, dass man auch diese Verhältnisse genauer kennt, studiert, damit man merkt, aha, das war damals üblich. Oder wenn wir zum Beispiel sehen, wie Jesus mit der samaritanischen Frau am Brunnen spricht, und dann erklärt eigentlich auch Johannes selber, es war nicht üblich, dass man mit einer Samariterin, auch mit einem Samariter damals gesprochen hat und schon gar nicht mit einer Frau. Auch die Jünger nehmen daran Anstoß. Also das sind zum Beispiel ein Verhältnis der Zeit oder der Kultur, das man auch berücksichtigen soll. Dann der nächste Punkt heißt es, die literarische Gattung. Also ob es zum Beispiel ein Brief ist oder ein Gedicht oder eine Geschichte, das ist ganz unterschiedlich. Das, was man sagen möchte, drückt man in einem Brief oder in einem Gedicht ganz anders aus. Also wir hatten in der Schweiz einen Nuntius, der hat gesungen. Und meistens bei einer Heiligen Messe, nach der Heiligen Messe, hat er ein Lied gesungen, war früher auch Tenor und hat oftmals auch selber diese Lieder komponiert. Und in einem Lied kann man vielfach die Wahrheit ganz anders sagen, als wenn er einfach einen Brief vorgelesen hätte. Viele Male nimmt man eine Wahrheit einfacher an, wenn sie in einem Brief, wenn sie in einem Lied oder einem Gedicht so ist, als wenn einem, könnte man sagen, so die Wahrheit um die Ohren geschlagen wird. Also auch auf das muss man schauen, was für eine Art und Weise ist es, was für eine literarische Gattung. Und dann auch die Denk-, die Sprech- und die Erzählformen. Das heißt, eben man muss auch sich bewusst sein, wie dachte man damals, wie war das Denken? Ein Mensch im Mittelalter hat je nachdem andere Denkmuster als wir heute. Oder wie sprach man damals? Welche typischen Ausdrücke gab es damals? Oder wie erzählte man auch so die Erzählformen? Wenn man heute den Jugendlichen zuhört, tönt es ein bisschen anders als vor 50 Jahren. Also diese Art und Weise, das ist auch zu berücksichtigen, um zu merken, was die Verfasser sagen wollten. Oder man könnte auch ein bisschen mit unseren Verhältnissen vergleichen. Es ist etwas anderes, ob ich eine Zeitung lese oder ein Buch oder in ein Theaterstück gehe. Auch schon in einer Zeitung selber gibt es viele verschiedene Gattungen und Formen. Es gibt die Kolumne oder den Kommentar oder eine Bildergeschichte oder das Editorial. Also es gibt verschiedene Art und Weisen. Und wenn man, da geht es ja jetzt in erster Linie darum, um zu schauen, was wollte der menschliche Verfasser damit sagen. Damit man das besser versteht, ist es gut, wenn man all das berücksichtigt. Jetzt dann in der nächsten Nummer kommt das, was eigentlich noch viel wichtiger ist. Nicht nur, was der menschliche Verfasser damit sagen wollte, sondern was Gott durch den Verfasser sagen möchte. Das ist ja eigentlich das Entscheidende, was Gott uns sagen möchte durch diese Schrift.
Ja, wir gehen auch gleich weiter in zu diesem Abschnitt. Da aber die Heilige Schrift inspiriert ist, gibt es noch ein weiteres, nicht weniger wichtiges Prinzip zur richtigen Auslegung, ohne dass die Schrift toter Buchstabe bliebe. Die Heilige Schrift ist in demselben Geist, in dem sie geschrieben wurde, auch zu lesen und auszulegen. Für eine Auslegung der Schrift gemäß dem Geist, der sie inspiriert hat, gibt das Zweite Vatikanische Konzil 3 Kriterien an. Wollen wir die Kriterien auch gleich mit hineinnehmen?
Aha,
oder wollen Sie ja, zunächst so, dazu?
Ja, sonst sage ich nur noch kurz was. Also wir haben gesehen, ein Kriterium eben für die menschlichen Verfasser, dass wir das schauen, was möchten die menschlichen Verfasser wirklich sagen, um die Schrift richtig zu verstehen. Jetzt kommt noch ein anderes Kriterium, und zwar eines, das heißt ein nicht weniger wichtiges, das heißt ein eben noch viel wichtigeres, das heißt, dass man die Heilige Schrift gemäß dem Geist liest, in dem sie geschrieben ist. Aber was bedeutet das konkret? Das kommt jetzt in den nächsten drei Nummern. Was bedeutet denn das, im Geist die Heilige Schrift lesen und auslegen?
Erstens, sorgfältig auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Schrift achten. Wie unterschiedlich auch die Bücher sind, aus denen sie sich zusammensetzt, bildet die Schrift doch eine Einheit aufgrund der Einheit des Planes Gottes, dessen Zentrum und Herz Jesus Christus ist. Seit Ostern ist dieses Herz geöffnet. Unter Herz Christi ist die Heilige Schrift zu verstehen, die das Herz Christi kundtut. Dieses Herz war vor der Passion verschlossen, denn die Schrift war dunkel. Nach der Passion aber ist die Schrift geöffnet, damit diejenigen, die sie jetzt verstehen, erwägen und unterscheiden, wie die Weissagungen auszulegen sind. Das ist ein Zitat von Heiligen Thomas von Aquin.
Ja, es gibt drei Kriterien eben für dieses im Geist lesen. Das erste haben wir jetzt gehört, die ganze Schrift beachten, könnte man sagen. Es ist auch interessant, Sie haben vorher auch gesagt, die Theologen und Exegeten streiten sich, und ich denke, wenn sie sich vielleicht ein bisschen mehr an das da halten würden, was unter diesen drei Punkten steht, würden sie vielleicht auch ein bisschen weniger streiten oder ein bisschen besser streiten, sagen wir so. Also zuerst die ganze Heilige Schrift beachten. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, die Bibel ist zwar ein Buch heute, aber eigentlich sind es insgesamt 72 Bücher. Und es sind 72 Bücher, die ganz verschieden auch sind von ihrem Stil her, aber sie bilden dennoch eine Einheit. Sie bilden eine Einheit, warum? Der heilige Thomas sagt das sehr schön, weil sie aus dem Herzen Christi hervorgegangen sind. Wir kennen vielleicht auch die Präfation vom Herz Jesu Hochfest. Dort heißt es, aus seiner Seite strömen Blut und Wasser, aus seinem Herzen entspringen die Sakramente der Kirche, damit alle freudig schöpfen aus den Quellen des Heils. Also das Herz Jesu hat sich aufgetan, damit alle freudig schöpfen aus den Quellen des Heils. Und eine Quelle des Heils ist gerade das Wort Gottes, das wir eben auch in der Heiligen Schrift finden, damit wir freudig schöpfen. Und weil alle, die ganze Heilige Schrift, alle 72 Bücher aus diesem einen Herzen hervorgegangen sind, weil eben der eine Gott spricht und sich kundtut, muss auch eine Einheit da sein. Das heißt, man kann sich nicht einfach einige Dinge, die einem vor allem passen, herauspicken. Das haben verschiedene Menschen während der Kirchengeschichte getan, und wir sehen, wie falsch das oftmals herauskommt. Man kann sich nicht einfach so die Rosinen, das man seinem am besten gefällt, herausnehmen und sagen, das ist für mich entscheidend, das andere geht mich nichts an. Man muss das in der Gesamtheit schauen, damit man die Heilige Schrift richtig versteht, sonst läuft man Gefahr, etwas auch falsch zu verstehen.
Gut, gehen wir zum zweiten Kriterium. Die Schrift in der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche lesen. Einem Sinnspruch der Väter zufolge ist die Heilige Schrift eher ins Herz der Kirche als auf Pergament geschrieben. Die Kirche bewahrt ja in ihrer Überlieferung das lebendige Gedächtnis des Gotteswortes, und der Heilige Geist gibt ihr die geistliche Auslegung der Schrift. nach dem geistlichen Sinn, den der Geist der Kirche schenkt.
Ja, der zweite Punkt könnte man so sagen, die Heilige Schrift ist ein Buch der Kirche. Das heißt, man muss die Heilige Schrift in der Kirche und mit der Kirche lesen. Wenn man es trennt von der Kirche, vom Lehramt der Kirche, wie wir auch früher gesehen haben, dann verfälscht man die Heilige Schrift. Ein wunderbarer Sinnspruch der Väter heißt hier, die Heilige Schrift ist eher ins Herz der Kirche als auf Pergament geschrieben. Das sollten sich eigentlich alle, vor allem auch vielleicht die Schriftgelehrten, die Exegeten, auch selber hinter die Ohren schreiben oder noch besser in ihr Herz. Denn wenn die Heilige Schrift eben nicht so sehr auf Pergament, sondern ins lebendige, fleischgewordene Herz der Kirche eingeschrieben ist, dann weiß auch die Kirche am besten, wie die Heilige Schrift zu verstehen ist. Dann ist einerseits dieses Wort lebendig und andererseits auch eben nur verständlich in der Kirche. Sonst laufen wir eben auch wiederum Gefahr, die Heilige Schrift einfach so zu interpretieren, wie es einem beliebt und gefällt, wie es einem am bequemsten ist, was leider heute auch viele Menschen tun, eben, dass sie einfach die Heilige Schrift nicht in ihrer Gesamtheit betrachten und auch einfach weg, losgelöst von der Kirche. Man soll immer auch daran denken, ohne die Kirche gäbe es auch keine Heilige Schrift. Jesus hat zuerst verkündet, hat sein Wort den Aposteln anvertraut und die haben es mündlich weitergegeben und andererseits auch schriftlich. Und so ist die Heilige Schrift entstanden. Also ohne die Kirche hätte es damals keine Heilige Schrift gegeben und gäbe es auch heute keine lebendige Heilige Schrift, sondern eben nur toter Buchstabe.
Die Schrift ist ja auch selber Überlieferung, die dann auch eben weiter überliefert wird. Es gibt ja auch Menschen, die ja sehr kritisch sind, was so nachbiblisch so alles gesagt wird, eben von den Kirchenvätern auch, dass das ja eher sola scriptura sozusagen, dass nur die Bibel sozusagen hergenommen werden sollte. Aber so ganz einfach ist das eben nicht, weil ja eben diese Überlieferung auch vorhanden ist.
Ja, eigentlich, man könnte auch sagen, ja, sola scriptura, nur die Schrift, das gibt es praktisch nicht. Denn die Schrift ist schon in sich Tradition, weil Christus ist nicht mit diesem Buch gekommen und hat das Buch den Aposteln geschenkt, sondern er hat sein Wort geschenkt und sie haben es und andere apostolische Männer schriftlich aufgezeichnet. Eben es kommt dann auch später nochmals, kommt der Katechismus auch darauf zu sprechen, dass die Abfassung selber der Heiligen Schrift Überlieferung beinhaltet. Ohne die Überlieferung hätte es nie eine Schrift gegeben. Sonst wäre es einfach schon. Jesus hat sein Wort den Aposteln überliefert, könnte man sagen. Und die Apostel haben es weitergegeben und eben auch teils schriftlich weitergegeben. Und deshalb ist Überlieferung und Schrift aufs Engste miteinander verknüpft. Man kann, und vor allem auch, kann man nicht sagen, ja, eben als Reformierte, ja, wir wollen die Überlieferung ausschließen, denn ohne Überlieferung wäre die Bibel nicht bis ins 16. Jahrhundert gekommen. Deshalb kann man eigentlich gar nicht so reden von sola scriptura. Man kann das nicht trennen, sonst zerreißt man etwas, was eben aufs Innigste geeint ist. Mhm. Das ist und deshalb gibt es dann faktisch auch viele nicht ganz korrekte oder falsche Auslegungen der Heiligen Schrift, weil man es eben dem Herzen der Kirche eigentlich entreißt. Und es ist so, wie wenn ich denke vielfach, wenn die Heilige Schrift ein Buch der Kirche ist, jemand, der ein Buch schreibt, weiß sicher am besten, was er da geschrieben hat, was es bedeutet. Das heißt, eben die Kirche weiß sicher am besten, was die Heilige Schrift bedeutet, wie das zu verstehen ist, weil es ein Buch der Kirche ist, weil die menschlichen Verfasser eben auch Apostel oder apostolische Männer gewesen sind, also kirchliche Männer zur Kirche gehört haben, zu diesem lebendigen Leib Christi, der die Kirche ist. Und deshalb kann man dass irgendwie, wenn man die Kirche vom Glauben her sieht, als lebendiger Leib Christi, der das Wort Gottes weitergibt, die Heilige Schrift weitergibt, kann man das irgendwie nicht gut verstehen, dass man das so trennen kann und dass man da einfach die Heilige Schrift aussondert und das eben nicht in dieser lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche liest und bleiben lässt, weil man eben sonst das Verständnis dafür verliert.
Gut, kommen wir nur noch zum dritten Kriterium, das Zweite Vatikanische Konzil für die Auslegung der Schrift festlegt. Auf die Analogie des Glaubens achten. Unter Analogie des Glaubens verstehen wir den Zusammenhang der Glaubenswahrheiten untereinander und dem Gesamtplan der Offenbarung.
Ja, diese Analogie des Glaubens könnte man auch so ein bisschen sagen, die Gesamtheit des Glaubens, oder? Kann man sich ein bisschen vielleicht auch so vorstellen, der Glaube ist ein geistliches Haus oder ist wie ein lebendiger Leib, es ist alles organisch miteinander verbunden. Wenn wir bei unserem menschlichen Leib etwas heraustrennen, dann funktioniert der ganze Leib nicht mehr. Also es ist alles verbunden, eben der ganze Glaube. Man kann nicht nur sagen, ich nehme die Heilige Schrift und das zählt für mich und alles andere, was ich sonst vom Glauben mitbekommen habe, auch von der Überlieferung von der Kirche gelehrt wird, das lasse ich beiseite. Das geht nicht, sonst trenne ich eben diesen Leib. So ist zum Beispiel, sagt die Kirche auch über die Mutter Gottes im Konzilsdekret über die Kirche beim letzten Kapitel, dass eigentlich alle Geheimnisse alle Geheimnisse des Glaubens in ihr zusammengefasst sind und in ihr auch aufleuchten. Das heißt zum Beispiel, wenn sie Mutter Gottes ist, dann, wenn wir glauben, dass Maria wirklich Mutter Gottes ist, dann stärkt uns auch das den Glauben an die wirkliche Menschwerdung Gottes. Denn wenn Jesus nur einen Scheinleib angenommen hätte, dann hätte Maria nicht die Mutter Gottes sein können. Und es stärkt auch den Glauben an die wahre Gottheit Christi, denn sonst hätte sie eben nur Mutter Christi sein können, aber nicht im wahren Sinn des Wortes Mutter Gottes, nicht so, dass sie Mutter von Gott Vater wäre, aber wirklich Mutter des menschgewordenen Sohnes Gottes. Das bedeutet eben all das, was wir in diesem Gesamtzusammenhang des Glaubens betrachten, das müssen wir auch im Hinterkopf halten oder vor allem im Herzen halten, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Man kann das nicht einfach trennen, sonst versteht man die Schrift wiederum eben falsch, legt man sie nicht richtig aus. All das, was wir im Glaubensbekenntnis, das wir jetzt studieren, betrachten und bekennen, das sollen wir auch immer gegenwärtig halten, wenn wir die Heilige Schrift lesen.
Der Heilige Geist ist der Ausleger der Heiligen Schrift. Damit haben wir uns in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb heute vor allem beschäftigt. Es wurden mehrere Kriterien genannt, wie man die Heilige Schrift ja auszulegen hat, was man beachten muss beim Auslegen der Heiligen Schrift. Das fing damit an, dass man die Aussageabsicht der Schriftautoren erfassen sollte, also sich ein bisschen in die Zeit hineinversetzen soll, in der das geschrieben wurde. Und dann eben auch ja eher schriftbezogene Hinweise, Kriterien zu beachten, wie man die Heilige Schrift auslegen sollte. Pfarrer Fuchs, wie ist es denn, wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat, wie damals die Menschen gelebt haben, wie die Umstände in dieser Zeit waren, wenn man auf Deutsch gesagt so jetzt nicht unbedingt ein Akademiker ist, aber trotzdem gern die Bibel liest, kann man sie dann auch richtig verstehen?
Ja, ich denke schon, weil Schlussendlich ist die Heilige Schrift ja ein Wort Gottes, Wahrheit für unser Heil. Und wenn die nur einigen wenigen Studierten offen stünden, dann würde die Heilige Schrift den Sinn verfehlen. Vielleicht weiß man dann nicht bis ins Tiefste, was jetzt der menschliche Autor so beabsichtigt sagen wollte, aber man kann sagen, ja gut, die Heilige Schrift ist sowieso, weil sie Wort Gottes ist, weil sie das Geheimnis Gottes enthält, geht sie sowieso über unseren Verstand hinweg, denn Gott ist größer als unser Verstand. Alles kann ich sowieso nie erfassen. Es gibt auch eine wunderbare Lesehure, wo das ausgedrückt wird, wo es heißt, ja, ärgere dich nicht, dass du diese Quelle der Heiligen Schrift nicht austrinken kannst, sondern freue dich, dass das so ist, denn so kannst du immer wieder deinen Durst stillen, so kannst du immer wieder zu dieser Quelle kommen und daraus trinken. Also auch wenn man vielleicht jetzt eben nicht studiert ist, es kann einem helfen, die wahre Aussageabsicht des Schriftautoren zu erfassen, aber schlussendlich, sagen wir jetzt mal einfach gesagt, für das Heil, für unser Heil ist das vielleicht nicht das Allerwesentlichste. Viel wichtiger ist das Lesen, das richtige Verstehen der anderen drei Kriterien für eine Lesung im Heiligen Geist, und denke davon auch eben, dass man sich bewusst ist, die Schrift ist die Heilige Schrift ist ein Buch der Kirche. Und wenn wir zum Beispiel gerade auch bei den Generalaudienzen darauf hören, was der Heilige Vater uns sagt, dann wird man eben auch in das Geheimnis der Heiligen Schrift eingeführt und nicht nur in einer trockenen Art und Weise, in einer studierten Art und Weise, sondern in einer sicher auch sehr, sehr überaus gebildeten Art und Weise, aber eben einfach für uns verständig.
Aber es braucht schon Katecheten sozusagen, die einem das ein bisschen erklären. Zum Beispiel der Philosoph John Locke hat ja mal gesagt, so sinngemäß, dass einer der größten Fehler in Sachen auf Frieden im Land jemals gewesen ist, die Bibel vom Lateinischen ins Englische zu übersetzen, weil dadurch nur Aufstände und lauter selbsternannte Propheten aufkamen.
Ja, ich denke eben, man muss sich immer bewusst sein, man muss sie das steht ja auch bei 113, dass man die Schrift in der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche liest. Also, dass man eben auch, wenn man die Heilige Schrift für sich liest, für sich betrachtet, dass man das in dieser lebendigen Überlieferung der Kirche tut, das heißt, eben die lebendige Überlieferung sind vor allem auch der Papst, die Bischöfe und die Priester, oder noch konkreter für uns, dass man das auch mit einem geistlichen Begleiter tut, das heißt, dass man vor allem dort, wo es darum geht, wo man vielleicht die Heilige Schrift eben nicht gut versteht, dass man auch einen Priester um Rat fragt, oder bevor man sich dann Vorsätze fasst, dass man die auch mit einem Priester prüft, ob das wirklich noch dem Schriftsinn entspricht, ob es wirklich in dieser lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche ist oder ob man da ausschert. Also das ist sicher, wenn man sicher gehen will, der einfachste Weg, um eben sonst man kann einfach sagen, sonst kann es uns wie Luther ergehen, der auch eigentlich die Schrift gelesen hat und dann diesem berühmten Turmerlebnis eigentlich eben dann nicht mehr auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Schrift geachtet hat, sondern doch nicht mehr auf die Analogie des Glaubens, sondern einfach das hat ihm besonders gefallen, das hat ihm besonders angesprochen und das auf das hat er sich gestürzt. Und dann kam dann eben der Jakobusbrief, der ihm nicht besonders gepasst hat, weil es nicht in sein Konzept hineingepasst hat, und hat dann einfach eben das so ein bisschen als Strohepistel bezeichnet. Und eben dann wird es dann gefährlich. Deshalb, wenn man wirklich die Heilige Schrift mit Gewinn lesen möchte, ist es sicher am besten, wenn einem auch ein erfahrener Priester in diesen Dingen begleiten kann, beraten kann, schauen kann, ob man wirklich auf dem guten Weg ist. Könnte vielleicht vergleichen, wenn Sie irgendwo hinreisen müssen und wenn Sie einfach nur eine Karte haben wenn Sie die Karte relativ gut kennen und im Kartenlesen erfahren sind, dann, ja, dann ist die Chance auch da, dass Sie ans Ziel kommen. Aber es ist viel einfacher, wenn Sie noch einen erfahrenen Bergführer haben, wenn Sie einen Kompass dabei haben, wenn Sie die aktuellsten Karten haben, vielleicht auch einen, der Ihnen zeigt, wie man diese Karten eigentlich liest, wenn Sie noch Reiseproviant mit dabei haben, dann ist praktisch, wenn Sie den guten Willen haben, anzukommen, dann kommen Sie an. Das wäre eben so der Katholik, der ausgerüstet ist mit der Verpflegung oder der Nahrung der Heiligen Schrift und vor allem auch der Eucharistie, den anderen Sakramenten, vor allem der Beichte, der einen erfahrenen Bergführer, den Priester hat, der einem den Weg zeigt, die aktuellsten Kartenauflagen, auch das, was das Lehramt sagt, der Papst, dann kann man eigentlich, wenn der gute Wille da ist, praktisch nicht fehlgehen. Hingegen, eben als reformierter Christ, hat man die Karte. Aber wer sagt dann, dass man die richtig herumhält oder dass man sie richtig liest und dass sie noch wirklich aktuell ist oder ob da nicht vielleicht eben eine Straße ein wenig ein bisschen jetzt anderswo durchgeht. Er kann auch ankommen, aber die Gefahr, nicht anzukommen, ist sehr viel größer.
Herzlichen Dank, Pfarrer Andreas Fuchs, für diese Betrachtung des Katechismus der katholischen Kirche. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, das war die Katechismus-Sendung für heute, das Glaubensbekenntnis. Wir haben uns heute sehr mit der Heiligen Schrift befasst, mit der Inspiriertheit und der Wahrheit der Heiligen Schrift und dann schließlich damit, wie man die Heilige Schrift auszulegen hat. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer. An Sie, Pfarrer Fuchs, nochmal herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Bitte, ist gern geschehen.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.